Ja, auch bei Main Concepts sind die Männer die Brüder fürs Armheben und die Schwestern fürs Hüfteschwingen zuständig. Auch da eine relativ klare Zuordnung, wer was zu tun hat. Und über Brüder und Schwestern möchten wir auch hier im Morgenmagazin sprechen bei Korax. Und zwar habe ich dazu zwei Studiogäste eingeladen. Dr. Ines Brock und Dr. Carsten Langner sitzen hier mit mir an den Mikrofonen. Erstmal einen schönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid.
Guten Morgen.
Genau, und um euch mal ganz kurz vorzustellen, Ines Brock, die ist Kinder- und Jugendlichentherapeutin, forscht und lehrt an der Hochschule Stendal und ihr Forschungsschwerpunkt ist unter anderem eben Geschwister. Sie hat auch mitunter ein Buch rausgegeben, Bruder, Held und Schwester, Herz nennt sich das, Geschwister als Ressource, auch darauf werden wir zu sprechen kommen. Und Carsten Langner, die sitzt auch hier mit uns im Studio, die hat sich in ihrer Arbeit, also promoviert hat sie zur Geschichte von Wohlfahrtsverbänden in Deutschland und sie arbeitet derzeit im Deutschen Jugendinstitut in der Abteilung Jugend und Jugendhilfe und ich habe sie mitunter auch eingeladen, weil ich sie ursprünglich, glaube ich, tatsächlich im Kontext von diesen kritischen Interventionen, die es hier eine Veranstaltungsreihe, die es hier in Halle vor ein paar Jahren gab, kennengelernt hatte und dachte, so ein Prise Gesellschaftskritik wird in unserem Gespräch mit Sicherheit auch nichts schaden. Ja, genau. So viel zur Einleitung und vielleicht noch ein Aspekt, den es herauszukehren gilt. Meine Studiogäste sind beide auch Mütter und haben dementsprechend auch Praxiserfahrung. Genau. Frau Brock, ich würde gerne zum Einstieg Sie fragen, welches Narrativ denn es zu Geschwistern gibt. Also Geschwisterbeziehungen, die spielen ja in der Geschichte eigentlich schon immer eine große Rolle. Und oft kann man dann eben sehen, so wie die Literatur und die Geschichte eben von Dingen spricht, das spiegelt auch so ein bisschen eben das wider, was sie breite Gesellschaft, was man gemeinhin unter Geschwistern so versteht oder ja, in unserem Fall jetzt Geschwister. Deswegen frage ich erstmal Sie, welches Narrativ gibt es denn? Also welche typische Einordnung gibt es denn? Was sind Geschwister?
Das ist eine spannende Eingangsfrage. Vielleicht zunächst erstmal Mythologien, Märchen, Geschichten und sowas haben ja immer einen historischen Kontext und Geschwister waren natürlich in früheren Zeiten viel relevanter, viel prägender. Kein oder kaum ein Mensch ist ohne Geschwister sozusagen groß geworden. Es gab Erbschaftsfolgen, es gab Geschwister, die sich füreinander umeinander gekümmert haben. Hänsel und Gretel. Dann gibt es die Schwestern, die sich bekämpfen, ja, wie Aschenputtel. Und Kain und Abel in der Mythologie, das heißt, Geschwisterschaft hat immer eine extreme Rolle gespielt bei den familiären Auseinandersetzungen oder auch bei den familiären Unterstützungsstrukturen.
Sie haben ja jetzt schon gesagt, eben, also die Rolle von Geschwistern hat sich im Laufe der Geschichte verändert und dementsprechend natürlich auch diese ganze Struktur von Familie. Wenn wir jetzt von Familie sprechen, gibt es da so eine Definition, auf die wir uns drei einigen können? Was versteht ihr beide unter Familie? Vielleicht erst nochmal Sie, Frau Brock, und dann Carsten Langner.
Ja, auch vielleicht anknüpfend an die Kollegin Speck. Ich bin eine Vertreterin eines eher engeren Familienbegriffes. Also ich würde Wahlverwandtschaften, Freundschaften, WGs etc. nicht zu Familie rechnen. Das ist etwas, was auch Fürsorge bedeuten kann, mit denen man gemeinsam Weihnachten feiert. Aber Familie ist das, was für mich was mit intergenerationaler Verknüpfung zu tun hat, von denen man sich eben nicht trennen kann. Man kann den Kontakt zu seinen Eltern abbrechen. Aber man kann sie niemals aus seiner Seele streichen. Und genauso wird es mit Geschwistern sein.
Wir hatten das ja auch schon, bevor wir ins Studio kamen, hatten wir uns schon über den Begriff unterhalten. Und mir ist aufgefallen, also ich bin jetzt keine Expertin für den Begriff, aber mir ist aufgefallen, dass der Begriff für mich immer etwas negativ konnotiert ist und dass ich meinen Freund und meinen Sohn gar nicht als meine Familie ansehe und immer sage, oh, jetzt ist Weihnachten, ich habe überhaupt keine Lust auf Familie und mich alle entsetzt angucken und ich eben nicht meinen Freund und meinen Sohn meine, weil ich die eher als konkrete Individuen wahrnehme und nicht als diesen unter dem Begriff Familie subsumiere.
Aber gibt's dann, Familie, sagst du, hat für dich irgendwie was Negatives? Was daran ist das Negative? Ist das dann diese das, was eben Frau Brock eigentlich auch rauskehrt, nämlich, ich will jetzt gerade, wollte ich die Zwangsgemeinschaft sozusagen sagen, aber ist das quasi die Verbindung, die du da herstellst vor allem?
Genau, dass man keine Beziehung freiwillig eingegangen ist, sondern genau, das, und dass man sie eigentlich auch nicht auflösen kann, das hatten wir auch gerade schon, auch wenn man sie auflöst, das passiert ja auch, dass man Kontakt zu Familienmitgliedern abbricht, man bricht ihn aber eben innerlich nicht ab, also wenn man keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter hat, dann hat man ihn innerlich trotzdem immer in irgendeiner Weise. Und das ist bei Freunden wahrscheinlich nicht so.
Tja, Eltern sucht man sich nicht aus, Geschwister ebenso wenig. Trotzdem, die gibt es dann irgendwie, wenn es sie gibt. Und mit denen muss man dann irgendwie klarkommen. Ganz allgemein gefragt erstmal, Geschwister. Gibt es da eine wissenschaftliche Definition, Frau Brock, von Geschwistern ähnlich eng wie jetzt diese Familiendefinition? Was sind Geschwister?
Nein, in unserer Kultur sind Geschwister diejenigen, die entweder beide leiblichen Eltern haben oder wenn man jetzt an Halbgeschwister denkt, wo mindestens ein Elternteil genetisch identisch ist. Und es gibt natürlich in heutigen Patchwork-Familien auch Stiefgeschwister, die nicht verwandt miteinander sind. Aber letztlich ist es immer dieser Kontakt mit den entsprechenden Eltern verknüpft zu sein, die dann wiederum als Paar sind. In anderen Kulturen ist es so, dass es den Begriff auch erweitert gibt, sodass er auf Nichten und Neffen sozusagen mit oder Cousins und Cousinen in dem Falle mit ausgreift. Aber in unserer Kultur ist es schon an die leibliche oder zumindest lebensgemeinschaftliche Verbindung der Eltern geknüpft.
Und Sie haben ja eingangs schon erwähnt, dass sich eben Familien im Laufe der Zeit sehr geändert haben. Ich würde mal vorschlagen, dass wir uns in unserem Gespräch einigen auf jetzt den deutschsprachigen Raum, worüber wir reden, einfach wenn wir von Kultur oder sowas reden, dass es, und selbst da gibt es natürlich bestimmt Unterschiede, also ich merke das in privaten Gesprächen über Familie total, also ich bin mir nicht sicher, mit Sicherheit gibt es auch im Südwesten Deutschlands kaputte Familien, wenn ich das mal so nennen darf, aber ich muss echt sagen, dass mir aufgefallen ist, dass seit ich in Ostdeutschland bin, viel mehr Biografien kenne, wo es eben genau das gibt, was ihr auch schon angesprochen habt, nämlich eben so eine Ablösung, also dass der Kontakt abgebrochen wurde und so weiter. Wenn wir jetzt beim Thema Geschwister noch einen Moment bleiben, welche Rolle übernehmen denn Geschwister füreinander? Also welche Funktion haben die und wie stehen die zueinander? Also gerade auch so im Hinterkopf vielleicht mit Blick auf Hänsel und Gretel zum Beispiel als welche, die sich helfen und Kain und Abel, irgendwie Konkurrenzverhältnisse. Genau, also kann man da irgendwie so grundsätzliche Aussagen darüber treffen, was Geschwister füreinander bedeuten?
Das Spannende ist so diese Koexistenz letzten Endes von Liebe und Rivalität. Und die, von Menschen, die mehrere Kinder haben, die wissen, dass das im Minutentakt sozusagen wechseln kann. Es kann aber auch zum Grundmuster des Lebens werden. Also, dass man in Eifersucht und Konkurrenz verharrt oder dass man eben fast symbiotisch miteinander verbunden ist. Gerade bei Zwillingen erlebt man das sehr häufig oder bei altersnahen Geschwistern. Und natürlich hat auch das Geschlecht einen Einfluss. Das heißt, brüderliche Geschwisterschaft ist ja auch nochmal so ein Begriff der Brüderlichkeit, hat ja auch nochmal eine sehr weit gefasste gesellschaftliche Konnotation und Schwestern haben nochmal wieder eine andere, inniglichere Verbindung, die eher auch auf emotionaler Nähe beruht und da sind wir gleichzeitig auch in diesem Geschlechterthema so ein bisschen drin und dann hat es natürlich auch noch, macht es einen Unterschied, wie der Altersabstand ist und so kommen wir vielleicht nochmal drauf. Mhm.
Genau, Carsten, ich dachte jetzt gerade bei der Antwort von Frau Brock, wenn du eben gar nicht so sehr diesen Familienbegriff im Kopf hast, was dann Geschwister, ob es da auch sozusagen eine Entsprechung gibt, die quasi sowas meint, was Frau Brock jetzt gemeint hat, also so eine, also meine Frage ist eigentlich, ob eben nicht Geschwister deiner Ansicht nach trotzdem so eine Funktion sozusagen erfüllen können oder ob tatsächlich dieser Alltag, dieses auch gemeinsam ins Bett gehen müssen oder sich zeitweise sogar ein Zimmer teilen müssen und so weiter, ob das vielleicht wirklich nochmal was, einen Unterschied macht und man das eben dann vielleicht doch nicht mit außerfamilialen, was auch immer, Entsprechungen vergleichen kann.
Also ich glaube schon, dass es dann eben in sowas wie Freundschaften, wenn sie sehr, sehr lange, vielleicht auch so seit Kindheitstagen, wo man dann auch die jeweiligen Eltern kennt und mit den Freunden dann darüber sprechen kann, dass da ähnliche Beziehungen aufgebaut werden können, Aber natürlich, die eigene Mutter und der eigene Vater, das hab dann nur ich und die Freunde eben nicht. Mhm. Und Geschwister haben das auch. Also, und wenn man dann dran denkt, dass die Eltern irgendwann in einem Alter sind, in dem sie beispielsweise pflegebedürftig sind und man kann sich da mit niemandem so richtig drüber austauschen, weil es eben nur die eigenen Eltern sind, dann ist diese Geschwisterverbindung schon was Besonderes. Mhm. Aber ich kenne auch Ehepaare, die schon verheiratet sind, seitdem sie logisch, weil volljährig, aber die schon sehr, sehr lange, auch seit Kindheitstagen liiert sind und wo auch so ein ähnliches Verhältnis, so ein geschwisterliches mhm. ist. Genau, also ja.
Ich würde vielleicht gleich nochmal was ergänzen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Lebensbereiche, wo also solche inniglichen, langjährigen Freundschaften auch oder Partnerschaften Dinge ersetzen können. Aber es gibt eben etwas, insbesondere auch in der frühen und mittleren Kindheit, was eben Geschwister so aneinander bindet, wenn sie denn zusammen aufwachsen, was eben nicht durch Freundschaften ersetzbar ist. Ich habe immer so gerne ein Beispiel Krankheitsbegleitung. Ja? Mhm. Also das heißt, man wird ein kleines Kind nicht zu einem kranken Kind bringen und es dort übernachten lassen, damit es mal merkt, wie es ist, wenn man in der Nacht Fieber hat und brechen muss oder so. Ja? Das heißt, so eine Empathie, die einfach zwangsläufig passiert, weil man eben mit der Schwester, mit dem Bruder, mit dem Kranken zusammenlebt. Mhm. Ne? Und da gibt es noch andere Bereiche. Sexualität ist zum Beispiel so ein Bereich, der eben nicht in gleichem Maße von Freunden, Gleichaltrigen oder sowas ersetzt werden kann. Aber im Umkehrschluss, soziale Empathie miteinander kann natürlich auch mit anderen Kindern gelernt werden. Dazu muss man nicht zwangsläufig Geschwister haben. Geschwister haben da aber einfach einen Entwicklungsvorteil.
Carsten Langner wackelt mit dem Kopf. Denkt sie nach oder möchte sie?
Ja, also ich frage mich, ob man dann nicht tatsächlich von so einem normativen Geschwisterbild ausgeht, auch bestimmter Altersunterschied. Es gibt ja auch Geschwister, die einen sehr großen Altersunterschied haben und überhaupt nichts von ihren Geschwistern wissen, weil sie schon in ganz anderen Lebensbereichen waren, die schon dann auf Partys waren, während das andere Kind noch klein war. Also man geht ja dann tatsächlich von einem bestimmten Altersunterschied aus, wo man viel auch gerade in der frühen Kindheit, also so 0 bis 3, sehr viel auch miteinander erlebt. Aber es gibt ja viele Geschwisterpaare, die das überhaupt nicht teilen und schon ein ganz eigenes Leben führen und deshalb gerade das, was sie betont haben, wo ich auch zustimmen würde, aber eben nicht miteinander erleben und dann eher vielleicht tatsächlich in Freundschaften wahrnehmen.
Eine kurze Verständnisfrage einfach für mich Laien und vielleicht auch für die Hörerinnen so zum Verständnis. Ihr oder Sie haben jetzt gerade über frühe und mittlere Kindheit gesprochen. 0 bis 3 hat jetzt Carsten Langner gesagt, ist die frühe Kindheit. Bis wann ist man denn mittleres Kind sozusagen?
Naja, die frühe Kindheit geht eigentlich schon so bis 5, 6, also bis zum Schulbeginn und mittlere Kindheit bis zum Start der Pubertät.
Okay, genau, es wurde jetzt gerade auch schon angesprochen, der Altersunterschied in Geschwisterbeziehungen. Da würde ich den Ball, den Caster schon so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, Ihnen zuspielen, Frau Brock. Welche Rolle spielt denn der Altersunterschied in Geschwisterbeziehungen? Also gibt es tatsächlich dann so eine Altersspanne, wo sich tatsächlich dann die Qualität, wenn man das so nennen will, von Geschwisterbeziehungen fundamental unterscheidet, als wenn man eben im Zeitraum von, sagen wir, 3 Jahren oder sowas eben aufeinander folgt.
Genau. Hat natürlich was mit der Geschwisterkonstellation zu tun. Das heißt, gibt es mehrere Geschwister, dann überbrückt natürlich möglicherweise auch ein Kind, was zwischen den beiden Geschwistern ist, die den größeren Altersabstand haben, so ein bisschen das. Aber man sagt immer, so 7 Jahre, da gibt es sehr viele Erfahrungen von Einzelkind für das Erstgeborene, für das Nachgefolgte nicht. Das ist dann ja vielleicht auch gerade durch die Partys seines großen Geschwisterkindes inspiriert, auch andere Entwicklungschancen zu nutzen. Und wenn so 10, 15 Jahre, sprich, wenn es so in die Pubertät hineingeht, ist es schon so, dass es sehr wenig gemeinsame Erfahrungsräume gibt. Nichtsdestotrotz, im Lebensverlauf gleicht sich das dann an. Ne? Also es macht dann eben keinen großen Unterschied mehr, sage ich jetzt mal, wenn man seine Eltern pflegen oder versorgen muss, ob der eine jetzt 40 und der andere 50 ist, obwohl die 10 Jahre auseinander sind, macht das dann in diesem Falle keinen großen Unterschied mehr. Das heißt, Geschwisterschaft hat immer noch dann auch eine andere Bedeutung, auch wenn das Aufwachsen jetzt nicht so gleichaltrig war.
Ja, Sie haben jetzt schon eben angesprochen, fürs erste Kind ist es klar, erstmal ist das erste Kind eben notwendigerweise geschwisterlos, während das zweite nie in diesen Luxus kommt, wenn man das so nennen will. Ja, und zu diesen Erst-, Zweit-, Spätgeborenen gibt es dann auch so Thesen. Also ich habe mich, um die Sendung einigermaßen vorzubereiten, mich so durch Dokumentation geklickt. Und da kommen dann immer so Weisheiten wie: der Erste ist autoritätshöriger, oder sowohl Galileo Galilei als auch Darwin waren irgendwie das fünfte Kind in einer kinderreichen Familie. Und dann gibt es eben so die These, Spätgeborene sind quasi potenziell waghalsiger, risikofreudiger, auch gerade was so wissenschaftliche Revolutionen anging. Das hat man da versucht eben anhand von, am Beispiel Darwin irgendwie dann zu belegen. Mit Sicherheit gibt es sozusagen Grundmuster. Ich glaube, schwierig wird es meistens dann, wenn das dann so formalisiert wird und das dann eben so zu so einer Regel wird und alles, was dem nicht entspricht, als irgendwie sonderbar kategorisiert wird. Aber was ist denn da dran, Frau Brock, an diesen Stereotypen zuerst, zweit, spätgeboren? Gibt es da schon, ich habe es gerade kritisiert und trotzdem möchte ich es von Ihnen gerne wissen, gibt es da Tendenzen, wo man so allgemein sagen kann, ja, das trifft dann schon eher auf das eine oder das andere Kind zu?
Also die Geschwisterkonstellationsforschung, sprich genau der Punkt, erstgeborenes Mittelkind, letztgeborenes, die ist sehr üppig, aber die ist vor allen Dingen in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts relevant gewesen und inzwischen eigentlich auch sehr kritisch betrachtet. Ja, das heißt, was Sie jetzt zitieren, hier Frank Salloways große historische Studie und so weiter, aber auf der anderen Seite, wenn man es jetzt sozial-ökologisch betrachtet, macht es schon einen Unterschied, ob man sozusagen erstmal nur auf seine Eltern bezogen ist als Erstgeborener oder ob man als Letztgeborener sozusagen eine Nische finden muss, wo man noch eine autonome Aufmerksamkeit der Eltern gewinnen kann. Ja? Und das ist das, was eben die später Geborenen in größeren Geschwisterkonstellationen und Reihen eben auch nutzen, oft um eben, ich sag mal, nicht verrückt zu sein, aber doch Dinge zu tun, die Entdecker, wie Sie gerade sagten, Entdeckerschaft herausfordern. Ja? Also das heißt, die Jüngsten müssen sich einfach noch was einfallen lassen, um von ihren Eltern wahrgenommen zu werden.
Ich würde ja immer die gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse stark machen und dann auch, aber das würde Frau Brock ja wahrscheinlich auch, mir anschauen, in welcher Situation die Eltern gerade sich befinden, wenn sie das jeweilige Kind bekommen. Also es macht wahrscheinlich einen Unterschied, ob man gerade noch in der Ausbildung ist, keine Zeit für das erste Kind hat oder der Staat Anreize schafft, um zu Hause zu bleiben, das Kind nicht sehr zeitig schon in eine Fremdbetreuung zu geben. Und dann spielt es vielleicht weniger eine Rolle, ob man dann eben die Erstgeborene oder die Zweitgeborene ist, sondern in welchem Verhältnis die Eltern sich gerade befinden. Sind sie sehr gestresst? Sind sie vielleicht schon relaxter? Und das hängt ja sehr viel damit zusammen, wie die sozioökonomischen Verhältnisse auch sind.
Frau Brock, Sie haben gesagt, dass es, oder Sie haben eben so diese Beobachtung mit uns gerade geteilt, dass die Spätgeborenen oftmals eine Nische sich suchen müssen. Und wir haben jetzt während der Musik schon ein bisschen angefangen, darüber zu sprechen. Ich finde das aber bemerkenswert und möchte es auch unseren Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten. Carsten meinte dann, wir hatten da gerade eine gegenteilige These dazu. Möchtest du noch mal formulieren, wie diese These war? Oder?
Also das war so eine Rotwein-These. Also eine Alltagsbeobachtung, die man dann nochmal wissenschaftlich, empirisch mit Studien fundieren könnte. Die Beobachtung war eher, dass die Erstgeborenen häufig unangepasster sind, auch vielleicht auch aus meiner subjektiv-normativen Sicht etwas interessanter. Und die spätgeborenen Geschwisterkinder, die ich so kenne, viel leichter mit den Notwendigkeiten des Lebens zurechtkommen, auch ein bisschen angepasster sind. Genau, und ich habe mir das immer nur so erklärt, dass man vielleicht schon in der frühen Kindheit damit zurechtkommen musste, dass eben nicht alle Bedürfnisse gleich gestillt werden, was ja bei einem erstgeborenen Kind schon eher der Fall ist. Wenn beide Elternteile da sind, können sie sich beide um das erste Kind kümmern. Das zweite muss immer schon lernen, dass es da jemand anders gibt, der auch Bedürfnisse hat und einfach mal warten muss. Das muss ja ein Erstgeborenes vielleicht auch nicht so. Und das war so meine eigene persönliche Erklärung, ganz unwissenschaftlich.
Das sagt die Wissenschaft. Wir sind alle Wissenschaftler.
Wir sind alle Wissenschaftler.
Nein, wir sind aber alle auch Alltagsmenschen. Aber ich finde das total spannend, weil ich jetzt gerade noch mal, als Sie sprachen, darüber nachgedacht habe. Also die Forschung sagt eindeutig, dass sozusagen eher die Tendenz, ich habe vorhin gesagt, überzufällig häufig bei den Erstgeborenen ist, dass sie sich eher konservativ anpassend dem Erwachsenensystem eher konform orientieren, wohingegen eben die Nachgeborenen, vor allem die Letztgeborenen, innovativ sein müssen. Und die haben wir noch gar nicht gehabt. Die Mittelkinder, die dürfen wir auf keinen Fall vergessen, die etwas eher mit einer sozialen Ausgleichsfunktion auch in der Geschwisterschaft zu tun haben. Das ist sozusagen die Forschungslage. Ja? Aber was Sie jetzt sagten an Ihrer eigenen Wahrnehmung, finde ich insofern spannend, als wir ja auch eine andere Kindheit als noch vor Generationen hatten. Das heißt, die Eltern passen sich natürlich auch viel mehr diesen Bedürfnissen des Erstgeborenen an. Und vielleicht brauchen die Erstgeborenen, sage ich mal, diese Rebellion, sich gegen die Eltern durchzusetzen. Das ist nur eine These, ja, weil sie eben eigentlich mit den Eltern schon so aufgewachsen sind, dass sie eigentlich wie, in Anführungsstrichen, Kumpels und Freunde irgendwie auch sind, ähnliche Wertvorstellungen haben. Das wissen wir aus der Jugendforschung, ja, dass die jungen Leute heutzutage sich viel weniger von ihren Eltern abgrenzen müssen und wollen, was die Wertekonstellationen betrifft, sondern denen sehr viel Übereinstimmung schenken. Das wäre eine These, die das möglicherweise begründen könnte, Ihre Wahrnehmung.
Sie haben ein Buch herausgegeben, Frau Bruck, das den Titel trägt, Geschwister als Ressource. Können Sie uns das erklären? Also Ressource von was? Und gibt es auch das Gegenteil? Also weil Ressource, das stelle ich mir als sowas Fruchtbares vor. Man zehrt voneinander im positiven Sinne. Genau, aber wie ist Ressource zu verstehen? Gibt es da auch quasi, hat man auch einen Nachteil, wenn man Geschwister hat? Oder ist das nur eine positive Begebenheit, wenn man mit Schwestern oder Brüdern gesegnet ist?
Ja, vielleicht zwei Antworten darauf. Die eine Antwort ist die, dass viel in der Familiensoziologie und so weiter, insbesondere Mehrkindfamilien, also drei Kinder und mehr, oft als Risikofaktor beschrieben wird. Und man oft auch nur hinguckt, auf was müssen die Kinder verzichten sozusagen, was sind die Mängel, ja, also sprich, was sind die Risiken von Großfamilie, sage ich mal. Und dem wollte ich einfach was entgegensetzen und zu sagen, nee, guckt mal hin, was die Geschwister auch alles für Ressourcen eben miteinander haben. Und die zweite Antwort ist die, aus der psychologischen Forschung ist nachgewiesen, dass die Resilienz, also diese Widerstandskraft in schwierigen Situationen durch Geschwister eben gestärkt und gefördert wird. Insbesondere einem ganz klaren, viel Kinder erleben das Beispiel Scheidung, Trennung der Eltern. Ja? Da ist eben wirklich das Geschwister zu haben eine Ressource, weil wenn die Eltern sozusagen im Konflikt sind, sich wenig um die Bedürfnisse der Kinder kümmern können, können die das untereinander abfangen und leiden in Anführungsstrichen weniger als Einzelkinder. Ja? Also das ist zumindest psychologisch aus der Forschung so abgeleitet.
Das ist jetzt schon angeklungen und die Sarah Speck vom Institut für Sozialforschung, die wir vorhin gehört haben, die hat es auch so formuliert, dass Geschwister eben ihre Brüder, Schwestern, dass sie gut quasi dafür sind oder die Funktion innehaben, oft eben auch ein Stück weit Gesellschaft anzutrainieren. Also ob das jetzt eben ist, man muss sich Dinge teilen oder man muss sich durchsetzen, wie auch immer, ein Stück weit konditioniert das. Also das, was man quasi im Privaten, im Kleinen an so Kämpfen untereinander hat, das ist ein Stück weit auch als Training zu verstehen für den Fall, dass man dann eben irgendwann groß und raus in die weite Welt geht und diese Widerstände, die man im Kleinen erprobt hat, sozusagen dann im Großen erlebt, sozusagen, das ist ja nicht nur positiv unbedingt. Wenn man jetzt der Gesellschaft kritisch bis ablehnend gegenübersteht oder zumindest bestimmten Verhältnissen, wie unsere Gesellschaft eingerichtet sind, Carsten Langner hat vorhin eben die ökonomischen, sozialen, ja, Determinanten sozusagen genannt als wirklich wichtige Faktoren, die eben dann auch das Privatleben betreffen. Wenn man eben der Gesellschaft kritisch gegenübersteht, kann man aus der Sicht dann auch als Familie, also negativ formulieren, dass Familie, auch Geschwister, so ein Stück weit ein Instrument der Zurichtung sind, also dass quasi das eine Zurechtstutzung ist. Also das ist natürlich sehr negativ formuliert, aber ich dachte mal so, wie würde ich es denn formulieren, wenn ich eben nicht gerade das Positive, also Geschwister als Ressource denke, sondern Geschwister wirklich als sozusagen Vorboten der kalten Welt da draußen so ein Stück weit. Also kann man das, denke ich, dazu, ist diese Formulierung zu negativ oder kannst du da ein Stück weit mitgehen, Carsten?
Du meinst, ob Eltern dann noch ein zweites und drittes Kind bekommen, um die anderen Kinder schon auf die Gesellschaft vorzubereiten?
Vielleicht jetzt nicht so motivational, sondern schon von der Funktion her, dass das eben vielleicht eben...
Unintendiert von der Funktion, was daraus folgt. Natürlich genau. Ist das sicherlich genauso. Also ich würde dann auch wieder stark machen, dass das ganz darauf ankommt, wie die Eltern diese Geschwistersituation halt gestalten und auch eben den historischen Punkt. Ja? Also wenn wir uns anschauen, wie viele Geschwister unsere Großeltern noch hatten, dass die 9, 10 Kinder hatten und die Ältesten, die dann ja auch erst in der Vorpubertät waren, schon das Haus verlassen mussten, weil kein Platz mehr da war, arbeiten gehen mussten. Das ist ja heute eine ganz andere Familienstruktur. Wie die Eltern eben die Geschwisterkonstellation eben gestalten. Es gibt Eltern, das hatte ich immer beobachtet, die schenken zum Beispiel zum Geburtstag beiden Geschwistern immer das Gleiche, damit nie der Neid aufkommt, dass die andere etwas kriegt und ja, man selbst nicht. Was dem vorbeugt, wie die Gesellschaft dann tatsächlich, also das funktioniert ja da eben gerade nicht, ja, weil so ist das eben im Leben nicht und man lernt da irgendwie auch nicht, dem anderen etwas zu gönnen und man eigene Bedürfnisse erstmal aushalten muss. Deshalb würde ich da auch wieder sagen, das kommt ganz drauf an, wie die Eltern diese Konstellation gestalten. Mhm. Und natürlich kann Geschwister meines Erachtens auch sehr traumatisierend sein, je nachdem, wie das halt zu Hause gelebt wird.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie benannt haben, also wirkliche Geschwisterrivalitäten, die sozusagen nicht aufzulösen sind, haben immer etwas damit zu tun, dass die Eltern, Lieblingskinder, Schattenkinder sozusagen hatten und dass sozusagen eine latente Benachteiligung sich dann auf das Geschwisterkind projiziert. Also Geschwister sind immer in ihrer Beziehungsqualität abhängig von dem, wie die Eltern in der Kindheit mit ihnen umgegangen sind. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Aber vielleicht auf die Eingangsfrage, die ich auch sehr spannend fand von Ihnen mit dieser Vorbereitung auf Gesellschaft. Ja. Mhm. Es ist ja so, dass diese Frustrationstoleranz, nennen wir das jetzt mal, was Sie ja auch benannt haben, ja mal eben nicht im Mittelpunkt zu stehen, mal zurückzustecken, mal warten zu müssen, teilen zu müssen etc., dass das natürlich schon Dinge sind, die auch vorbereiten auf etwas, was eben in Gesellschaft, sozialen Zusammenhängen nicht zu vermeiden ist. Ja. Und insofern könnte man schon sagen, Familie ist ein Instrument, um auf Gesellschaft vorzubereiten, aber gar nicht im negativen Sinne, jedenfalls nach meiner Einschätzung, sondern eher im Positiven, zu sagen, okay, ich habe Strategien, auch mit meinen Bedürfnissen umzugehen, als ein Mensch, der sich einbetten kann und nicht immer nur ins Kämpfen geht.
Also, was mich dann immer ein bisschen an der Debatte irritiert, egal ob jetzt Ressource im positiven Sinne oder eben auch im negativen Sinne, also da kommt so das feministische Denken durch. Es gibt ja, ich komme gerade nicht auf den Namen, diese israelische Autorin, ich glaube, die hattet ihr heute auch schon im Morgenmagazin, wo es um Regretting Motherhood geht, die Interviews mit israelischen Frauen geführt hat, die halt ihre Mutterschaft bereuen und wo auch nochmal der Aspekt deutlich wird, dass viele gesagt haben, ja, ein Kind, das wäre noch schön gewesen, aber dann kommt die Gesellschaft und sagt, genau, weil das Kind eben Gesellschaft lernen muss, muss noch ein zweites oder drittes. Also, dass die Frauen dann Kinder gebären, nicht weil sie eben Lust haben, noch ein Kind zu bekommen, sondern der Gedanke, also diese Instrumentalisierung, die irritiert mich als Frau auch besonders, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass man dann ein Kind für das andere Kind bekommt. Aber ich glaube, dieser gesellschaftliche Diskurs ist vielleicht, also hängt ja auch wieder von den Gesellschaften ab, könnte ich mir vorstellen, dass der für viele Frauen auch sehr wirkmächtig ist, dass sie eben ihr Kind nicht als Einzelkind aufwachsen lassen wollen und eben dem Erstgeborenen noch Kinder schenken, obwohl sie es vielleicht selber gar nicht so sehr wollen.
Frau Brock, was sagen Sie aus der Praxis? Können Sie diese Tendenz beobachten? Also
Ja, vielleicht auch da wieder zwei Aspekte. Einerseits ist mit dem das Phänomen der Regretting Motherhood ist ja so auch vor allen Dingen, was die Mutterschaft an sich betrifft, also überhaupt Mutter geworden zu sein, sprich ein erstes Kind gekriegt zu haben. Und das ist durchaus so, dass da Frauen auch ambivalent sein dürfen, wenn sie sozusagen diese Wahrnehmung haben. Aber das Eigentliche war ja sozusagen dieses für ein Kind, noch ein Kind zu bekommen. Und da sage ich, hallo, wir haben 50% Einzelkinder in der gegenwärtigen Kindergeneration. Ja? Das heißt, es geht eher andersrum. Die Eltern fragen sich, können wir noch ein zweites bekommen und nehmen wir unserem ersten nicht etwas weg? Ja, also das ist eher das, was ich beobachte, wenn ich dann doch mal mit Eltern oder auch in Familienzentren und so weiter unterwegs bin, dass eigentlich eher die Sorge, dass sie Liebe teilen können, Eltern ja, beschäftigt, als dass sie jetzt diese These, die sie beschrieben haben, in den Vordergrund stellen. Und vielleicht ein Satz dazu noch. Es ist eben das Spannende, wenn man selber mehrere Kinder hat, dass man die Liebe nicht teilen muss, sondern dass sie sich verdoppelt.
Das erinnert an Erich Fromm, ist das, oder? Dass man Liebe, genau, dass es da keinen Abzug gibt, wenn da mehr Menschen dazukommen, die man liebt. Ja, es wurde jetzt schon öfters die Vokabel Sorgearbeit oder Sorge-Care-Arbeit genannt. Und eben auch Sarah Speck hat ja Familie als generationenübergreifender Sorgezusammenhang ja, definiert. Und sie ging ja vor allem auf Geschlechterunterschiede in partnerschaftlichen Beziehungen ein. Jetzt klang das auch, als wir schon über Geschwister sprachen, an, dass es durchaus auch Geschlechteraspekte natürlich gibt. Also dass es Bruder-Bruder- oder Schwester-Schwester-Beziehung gibt oder ich weiß nicht, wie man das dann in der Wissenschaft nennt, gemixte Geschwisterpaare sozusagen. Inwiefern unterscheiden sich diese Geschwisterbeziehungen? Also kann man da tatsächlich Beobachtungen anstellen, welche Mechanismen bei welchen Konstellationen eher greifen oder nicht? Also inwiefern ist Geschlecht gerade untereinander, unter den Geschwistern ein zentrales Thema oder ist es erst ab einem gewissen Alter wichtig? Weil Sie sagten ja vorhin auch, dass es eben sehr viel um, naja, auch um sexuelle Identitäten sozusagen gibt, die eben auch in der Frühkindheit schon sozusagen, naja, ich weiß nicht, angelernt, erprobt, wie auch immer werden.
Ja, aber, ja, beifällig einfach mitwirken, ja. Genau. Ja, ne, es ist also einerseits, ich werde natürlich immer auch wieder die Ressourcen in den Vordergrund stellen, ist es einfach, wenn man mit einem kreuzgeschlechtlichen oder gemischtgeschlechtlichen Geschwisterkind aufwächst, eine Vorbereitung letzten Endes auch darauf, ja, wie tickt, ich sage jetzt mal ein bisschen banal männlich, wie tickt weiblich, ja, das heißt, so das alltägliche Verständnis für Schwestern von einem Bruder bereiten, auch darauf vorgegebenenfalls mit Frauen, Mädchen und sowas nochmal anders umzugehen und genauso auch andersrum. Das heißt, es ist so eine, auch wiederum ein bisschen so eine Vorbereitung und ein Verständnis auch, was sich oft entwickelt oder auch so eine Beschützergeschichte oder sich um jemanden zu kümmern und sowas, das ist schon auch in Geschwisterkonstellationen spürbar. Und die gleichgeschlechtlichen Geschwisterkonstellationen, das finde ich sehr spannend, die verstärken eher etwas, was man so männlich und weiblich, können wir gerne nochmal drüber diskutieren, so nennt. Also Rivalität, Konkurrenz, solche Dinge eher in Brüderkonstellationen zu beobachten sind. Mädchen sind da oft ein bisschen diffiziler und eher, sage ich mal, in so einer ganz starken Feinfühligkeit und inneren Mitschwingenfähigkeit verhaftet, was natürlich nicht heißen muss automatisch, dass die Geschwisterbeziehungen deshalb besser oder schlechter sind.
Mhm. Ja, Carsta, wie kannst du denn oder was beobachtest du denn? Also du hast ein Kind und eben, wenn es denn nicht innerhalb der Familie passiert, spätestens dann, wenn man quasi andere Institutionen, die ein Stück weit ja, Sorgearbeit und Erziehungsarbeit dann übernehmen, in dem Fall jetzt eine Kita, inwiefern setzt spätestens dann das ein, was Frau Brock jetzt auch schon formuliert hat, als das, was Geschwister machen, nämlich eine geschlechterspezifische Sozialisation sozusagen. Also wo kann man das noch entdecken, mal abgesehen von Geschwistern? Also was gibt es da für Beobachtungen? Und ich wünsche mir einfach, oder ich frage dich das, wir haben ja vorhin schon geredet, aber weil ich das durchaus interessant finde, was man denn dann tatsächlich erlebt, wenn man in die Praxis guckt, ja, und erstmal ein Kind da hat und wie früh das denn einsetzt. Wie wichtig ist Geschlecht bei Kindern?
Ich finde es noch interessanter, wie wichtig ist Geschlecht eigentlich heutzutage noch bei Erzieherinnen und Erziehern in der Kita. Das hat mich halt sehr überrascht, dass da so diese Heteronormativität noch so stark ist, dass Kinder, kleine Kinder, in der ganz frühen Kindheit, wo sie eben noch nicht die eigene geschlechtliche Wahrnehmung so ausgeprägt haben, dass da schon ganz schön viel Druck ausgeübt wird, sei es hinsichtlich der Kleidung, der Frisuren, unabhängig davon, dass natürlich die Kinder selbst diese Normen durch die Elternhäuser und Medien auch mit reinbringen, wird der Druck so bewusst aufgebaut auch, wie die Frisuren sind. Oder es ist wahrscheinlich nicht bewusst, aber der Druck wird ganz stark immer noch durch die Erzieher und Erzieherinnen aufgebaut, wie sich die Kinder zu verhalten haben hinsichtlich der geschlechtlichen Normen. Und dass die Irritation da schon sehr zeitig durch die Kinder aufgenommen werden. So, warum darf ich mich jetzt eben so und so nicht benehmen? Und das hat mich sehr irritiert. Und die Kinder natürlich entdecken dann, die Studien sagen so, um das dritte Lebensjahr, Frau Brock ist da wahrscheinlich noch mehr Expertin, körperliche Unterschiede. Da würde ich gerne vielleicht auch die Wissenschaftlerin, die da mehr Expertise hat, auch noch mal fragen, ist dann wirklich das Geschlecht das, was für die Kinder am irritierendsten ist, dass der eine halt einen Penis hat und die andere eine Scheide, oder sind eben nicht andere Frisuren, Vorlieben ebenso wichtig, und wird das nicht halt auch gesellschaftlich so stark gemacht, dass das Geschlecht dann doch ist, was am meisten unterscheidet und am meisten auch die Verhaltensweisen trennt von dem Gegenüber.
Mhm. Da könnte ich natürlich ganz viel dazu sagen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also es ist ja diese alte Debatte, Nature or Nurture. Ja, das heißt, ist es nur angeboren oder haben wir es eigentlich geprägt? Ja, und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Wir werden es nie wirklich bis ins Letzte wissen. Ne? Aber die Kinder fangen, und das stimmt, so mit 2,5 Jahren ungefähr an, ihr eigenes Geschlecht nicht nur benennen zu können, das können sie schon vorher, aber damit anzufangen, sich damit zu identifizieren, also ihre Geschlechtsrollenidentität zu entwickeln. Ja, und das entsteht durch Vorbild, das entsteht durch Verstärkung, durch Nachahmung. Und da ist natürlich ein Kind nicht isoliert irgendwo, sondern es ist in Gesellschaft eingebettet, ahmt das nach, was es sieht, kriegt das bestärkt, möglicherweise auch durch Erzieherinnen, was eben vermeintlich für sein Geschlecht passend ist und so weiter. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass dieses Bewusstsein in den frühpädagogischen Institutionen gestärkt wird für diese Unterschiede. Und oft passiert das wirklich unbewusst. Und es gibt gute Forschung dazu, die sagt, es macht wirklich einen Unterschied, ob eine Erzieherin mit einem Jungen kommuniziert oder mit einem Mädchen kommuniziert. Und das zu sensibilisieren, finde ich einen wichtigen Punkt, dass einfach erstmal eine Selbstreflexion einsetzt, weil die machen das nicht, unterstelle ich jetzt mal, weil sie das so wollen, sondern weil es ihnen einfach so von der Hand geht, ja.
Ja, Familie, Geschwister, ein weites Feld, ein großes Thema, und wir müssen hier so langsam aber sicher zum Schluss tatsächlich schon kommen hier im Morgenmagazin. Es ist 9:37 Uhr und ich würde gerne abschließend meine beiden Studiogäste fragen, ob sie zum Thema Familie oder Geschwister oder auch Geschlechterverhältnissen und wie die Kindergärtnerinnen und Gärtner damit umgehen, egal, ob es tatsächlich sowas gibt wie Wünsche, die sie hier on air formulieren wollen, sei es an Mütter und Väter, die gerade zuhören, sei es an Kindern, die Geschwister haben und zuhören sollten. Genau, also ähnlich wie Frau Speck, die dann eben abschloss mit dann doch einer Forderung, oder sie sagte ja, dass die Subjektivierung eigentlich ein ganz großes Problem ist, dass eben Geschlecht gerade nicht mehr als Kategorie verwandt wird, sondern dann eben der Anspruch, wie sauber es zu Hause sein soll oder sowas, dann eben eine persönliche Sache wird und dadurch eben gerade nicht gesehen wird, dass eben es da durchaus Geschlechterunterschiede gibt, beziehungsweise eben Ungleichbehandlung zwischen Geschlechtern. Wie auch immer, genau, Open Mic sozusagen. Habt ihr noch was oder haben Sie noch was loszuwerden an dieser Stelle?
Ich wünsche mir, dass viele Feministinnen, die Themen kreuzen sich ja alle, Mutterschaft, Geschlechterrollen, Kinder, wie wollen wir eigentlich leben, den Begriff Carework abschaffen, weil ich den so traurig finde, dass selbst in den Beziehungen, die vielleicht irgendwie noch nicht durch Dienstleistung geprägt sind, sondern durch sowas wie Liebe, mehr Mut haben, auch irgendwie wieder ein bisschen konservativer zu werden und diesen Begriff kritischer zu hinterfragen. Ich weiß, woher der kommt, dass eben das tatsächlich auch Reproduktionsarbeit ist. Mhm. Aber wenn wir sagen, diese Care Work, die man als Mutter verrichtet, sollte entlohnt werden, dass man sich so freiwillig da auch noch ein Dienstleistungsverhältnis aufbürdet, was man eben gerade da mal nicht hat, das würde ich mir wünschen. Und ja, ich wünsche mir, dass jede Frau die Anzahl von Kindern bekommt, die sie bekommen will und jedes Kind, das sie nicht haben möchte, auch nicht bekommen muss.
Genau, da kann ich schön anknüpfen und andersherum auch keinen Kinderwunsch zurückstellt, weil andere Gründe dagegen sprechen, ja. Und meine, wir haben Weihnachten, ja, wir haben den zweiten Weihnachtsfeiertag, da ist ja nun Familie, liegt ja nun überall und oben auf, ja. Und mein Abschlussplädoyer wäre eigentlich eher gerade in diese Richtung, dass es eben, ja, die Anzahl von Kindern auch etwas sein darf, was ja durch Lust und Liebe bestimmt werden darf und nicht durch ökonomische Verhältnisse, nach dem Motto, wir können uns kein drittes Kind mehr leisten oder kein viertes oder so. Und ja, Mehrkindfamilien sind ja wirklich in Deutschland jetzt die Ausnahme. Jede zehnte Familie ist nur noch eine mit drei und mehr Kindern. Ja, auf der anderen Seite haben wir die Fokussierung, habe ich vorhin schon mal gesagt, auf Einzelkinderfamilien, ja, also fast 50%. Und was der Vorteil auch nochmal für Kinder ist, wenn sie eben nicht Einzelkind sind, ist, dass eben auch nicht die komplette Aufmerksamkeit und die komplette Projektion dessen, was die Eltern von einem Kind wollen, auf ihnen lastet. Ja? Das heißt, Geschwister nehmen einem dann auch sozusagen so ein bisschen das ab, dass man jetzt nur alle Erwartungen seiner Eltern erfüllen muss und dass man Räume hat, wo man sich auch mal selber entwickeln kann, ohne dass die Eltern ständig drauf gucken und so. Und die Tendenz in der gegenwärtigen Elternschaft zu sehr auch vorsichtig zu sein und Sorge zu haben, was ja auch in Ordnung ist, auf dieses arme Einzelkind drauf zu stecken. Ja, also insofern Mut zur Mehrkindfamilie und zu Weihnachten dann einer großen Familie, die um den Weihnachtsbaum herumsitzt.